Herzlich willkommen zu einem Podcast zum Thema Multimodal Literacy. In einem interdisziplinären Gespräch werden wir heute über die Relevanz von Multimodal Literacy für angehende Lehrkräfte oder auch für Lehrkräfte sprechen. Ich freue mich sehr, dass heute Romina Seefried und Dorothee Knapp zu diesem Gespräch bereit sind. Kurzes Beispiel am Anfang. Vor wenigen Tagen habe ich einen Katalog zugesandt bekommen, wo es so ganz grob um nachhaltiges Gärtnern geht. Und dieser Katalog ist insofern interessant für mich, weil er auf eine vielfältige Art und Weise die Produkte präsentiert. Und zwar stehen da nicht die einzelnen Fotos der Produkte im Vordergrund, sondern es wird mit Aquarellmalerei das gezeigt, was letztendlich rauskommt, wenn man die Produkte anwendet. Also die bunten Blumen, die Gemüse, die Schmetterlinge, die Bienen, die Vögel, die unterstützt werden durch nachhaltiges Gärtnern. Und dieses junge Start-up hat sich in ihrem Katalogkonzept sehr stark an Storytelling-Elementen orientiert. Das heißt, es gibt einen Blick hinter die Kulissen. Diese Geschichte, diese Entstehung dieses Startups wird vorgestellt, die Mission des Startups, die einzelnen Personen werden personalisiert dargestellt mit Foto und einzelnen Tipps und Tricks aus deren Perspektive. Und in diesem Katalog wird das Produkt immer in einem Gespräch, in einer Kommunikationssituation sozusagen verortet. Der Katalog ist auch insofern interessant, weil die Bestellung nur über QR-Codes, die App oder die Website funktioniert. Das heißt, das Papierprodukt an sich hilft mir gar nichts. Ich kann postalisch nicht bestellen. Ich muss immer ein weiteres Medium hinzuziehen. Das heißt, es schließt auch schon wieder eine ganze Zielgruppe aus, die vielleicht da gar keinen Zugang zu hat. Aber der Fokus dieses jungen Startups liegt tatsächlich sehr stark auf der Online-Repräsentanz. Das Papierprodukt ist eigentlich nur ein Zusatz, um die Geschichte dahinter noch zugänglicher zu machen. Und in dieser Kombination werden natürlich verschiedene Modi angesprochen. Das Haptische, auch das Interaktive durch Mitmachelemente, das Intermediale, also über die verschiedenen Medien hinaus, aber auch das Verstehen von erzählerischen Elementen in diesen Storytelling-Teilen oder von Sachinformationen sind alles Elemente, die angesprochen werden. Und dieses Kombinationsprodukt, nenne ich es jetzt mal, ist etwas, was wir als multimodale Kommunikation begreifen können. So etwas passiert in der Werbung natürlich sehr häufig. Interessant ist jetzt die Frage, warum multimodale Kommunikation gerade für angehende Lehrkräfte oder für Lehrkräfte so relevant und so interessant ist. Und darüber möchte ich gerne heute mit Romina Seefried und Dorothee Knapp sprechen. Ganz kurz zu meiner Person. Mein Name ist Mirjam Dick. Ich arbeite an der Professur für Didaktik der deutschen Sprache und Literatur an der Universität Passau. Und das Thema Multimodal Literacy ist in der Deutschdidaktik natürlich kein neues. Aber die Relevanz dessen und die Umsetzung dessen ist im Deutschunterricht selber noch nicht so wirklich angekommen. Deswegen ist ein Teil meiner Arbeit mit kinderliterarischen Medienverbünden jetzt am Beispiel dieses Themas multimodale Kommunikation, multimodale Lehr-Lern-Situationen zu ermöglichen und angehende Lehrkräfte hinsichtlich dessen zu sensibilisieren, aber auch die Kompetenz darin zu stärken. Romina, möchtest du dich in zwei Sätzen kurz vorstellen, bitte?
Gerne, hallo. Also mein Name ist Romina Seefried. Ich bin zuständig für das Fach der neueren deutschen Literaturwissenschaft in skill.de und beschäftige mich hauptsächlich mit klassischen Bild-Textmedien, also jetzt keinen Gärtnerkatalogen, aber Bilderbüchern und Graphic Novels. Und in der theoretischen Auseinandersetzung, die mich auch sehr fasziniert und interessiert mit diesem Themenfeld, beschäftige ich mich vor allem mit semiotischen Multimodalitätsaspekten und auch mit der Defragmentierung.
Dorothee, aus deiner Perspektive, warum ist das relevant und wer bist du?
Ja, hallo, also mein Name ist Dorothee Knapp. Ich arbeite an der Universität Passau an der Professur für Kunstpädagogik und ästhetische Erziehung. Und das heißt, mein Fokus auf dieses Thema der Multimodal Literacy oder auf Multimodalität kommt einmal von der Bildseite vielleicht mehr oder aus der Richtung der visuellen Medien. Zum anderen ist in unserem Fach, also in der Kunstpädagogik, auch die eigene praktische Herangehensweise ganz wichtig. Also auch sowohl auf universitärer Ebene als auch später in der Schule im Kunstunterricht ist eigentlich das Nachvollziehen der ja, Gemachtheit von medialer Bedeutung im Fokus durch eigenes Tun. Und das heißt, ich arbeite insofern mit Multimodalität und Multimodal Literacy, dass mein Interesse ist, gerade auch Bild-Text-Medien von der produktiven Seite auch mal anzuschauen, weil ich finde es ganz relevant, dass auch angehende Lehrkräfte generell wissen, dass wir in einer sehr stark multimodal vermittelten Medienrealität leben, könnte man eigentlich sagen. Also dass Bild und Text ganz stark zusammenkommen. Du hast jetzt dieses Werbebeispiel gebracht und Romina hat von diesen klassischen Bildtextmedien gesprochen, mit denen wir vielleicht selbstverständlich in der Schule umgehen, aber wir merken dann ganz schnell, wenn wir weiterdenken an Beispielen, dass wir gerade in der digitalen Kommunikation ganz oft auf solche multimodalen Konstrukte treffen. Und ich habe auch in den letzten Jahren ganz stark mit dem Konzept der Information and Media Literacy gearbeitet. Und da geht es eben darum, welche Fähigkeiten brauche ich, um aus Medien kritisch reflektiert Informationen entnehmen zu können. Und ich finde, da gibt sich das auch sehr stark die Hand, weil wenn diese Medien durch eine starke Multimodalität geprägt sind, dann muss ich ja auch eine Multimodal Literacy haben, um überhaupt Information and Media Literate zu sein.
Dankeschön. Uns drei gemeinsam eint, dass wir in dem Projekt skill.de an der Universität Passau arbeiten. Da geht es vor allen Dingen darum, im Kontext des sogenannten Digital Turns im Bildungsbereich Kompetenzerwerbsprozesse zu ermöglichen, in denen Fachwissen oder Fachvermittlung und Digitalisierungsaspekte verknüpft werden. Ich würde gerne mit einer begrifflichen Klärung beginnen und dich, Romina, bitten, dein Arbeitsverständnis von Multimodal Literacy kurz darzulegen.
Ja, also die analytische Dimension, mit der ja die Semiotik immer so ein bisschen assoziiert wird von Multimodal Literacy, umfasst Kompetenzen, die eine Beantwortung von zwei Fragen ermöglichen. Und zwar ist die erste Frage, wie wird anhand des Zusammenspiels verschiedener Zeichensysteme, wie es jetzt eben Schrift und Bild oder Text und Bild im Falle des Bilderbuchs wären, Bedeutung produziert. Und daran gliedert sich an, dass man auch danach fragt, wie sich diese Bedeutungen, man sagt auch Semantiken, zur außermedialen Wirklichkeit verhalten. Die zweite Frage ist, woraus sich eine spezifisch multimodale Medialität, also ein übergeordnetes multimodales Zeichensystem von Medien ergibt. Das klingt jetzt erstmal alles recht komplex, aber man kann sich vorstellen, es ist einfach mehr als die Kombination der Elemente von Schrift und Bild, die sozusagen eine neue Medialität ausprägen. Wenn man so möchte, kann man aber auch eine ganz einfache Definition finden und sich mit Hans Krah hier so äußern, dass man sagt, wenn sich der Text eines Mediums aus verschiedenen Zeichensystemen zusammensetzt, spricht man von Multimodalität. Und da fällt schon auf, dass das Bilderbuch natürlich ein solches multimodales Medium ist, weil es Sprache und Bild auf der Seite des Textes verknüpft. Es ist aber auch ein Film ein multimodales Medium. Und im Grunde genommen ist jegliche Form von Kommunikation multimodal, weil man gerade auch, wenn man mit Menschen spricht, immer auch deren Mimik und normalerweise deren Mimik und Gestik erkennen kann und eben nicht nur hört, was sie sagen.
Dorothee, aus deiner Perspektive, was ist deine Arbeitsdefinition, mit der du umgehst?
Ich kann einmal an das sehr anknüpfen, was Romina gerade gesagt hat, was dieses Grundverständnis von Multimodalität angeht, also dass es hier um Kommunikation geht, an der verschiedene Modi beteiligt sind. Und ich würde sagen, gerade aufgrund meiner Fachperspektive geht es mir sehr stark auch darum, dass Multimodal Literacy so ein Set an Fähigkeiten wahrscheinlich sein könnte, dass sowohl in der Rezeption als auch in der Produktion dazu geeignet ist, darüber nachzudenken, wie eigentlich unter Beteiligung solcher verschiedener Modi Bedeutung entsteht. Und ich glaube auch, dass da dieser Aspekt ganz wichtig ist zu bemerken, dass eigentlich gerade, wenn man sich das am Beispiel von Bild und Text anschaut, dass es nicht ein Bild plus Text ist und die Modi separat voneinander verstanden werden können und dann sozusagen additiv sich so eine Art Bedeutung ergibt, sondern dass es ja ein Spannungsfeld ist, das entsteht. Und dass sich die beteiligten Modi zueinander irgendwie in einem Spannungsverhältnis auch verhalten können und dazwischen sich Bedeutung generiert. Ja. Und ich glaube, dass das ein ganz komplexer Zusammenhang ist. Das Wichtige ist mir für meine Arbeitsdefinition wirklich das, dass wir aus der Rezeption kommen und aber auch aus der Produktion kommen, darüber nachdenken, darüber kritisch reflektieren können.
Ja, aus meiner Perspektive greift es viele Aspekte, die ihr schon genannt habt, auf. Und zwar verstehe ich Multimodal Literacy als ein Set von Fähigkeiten und Fertigkeiten, um diese unterschiedlichen Zeichensysteme, ja, sei es Schrift, Bild, Ton oder Kombinationen davon, sowohl analysieren, aber auch über die Bedeutung, die daraus entsteht, sprechen zu können. Also hier die Strategien zur Verfügung zu haben, da auch in eine Diskussion eintreten zu können. Und das beinhaltet aus meiner Perspektive auch, didaktische Anschlusshandlungen denken zu können, die einmal rezeptiv ausgerichtet sein können, aber gleichzeitig, wie du auch sagst, Dorothee, die produktive Elemente mit beinhalten muss oder kann, wie handlungs- und produktionsorientierte Elemente zum Beispiel. Und in beiden geht es darum, Bedeutung zu konstruieren, zu rekonstruieren und damit aber auch reflexiv oder bewertend dann sogar auch umzugehen. Und aus diesen verschiedenen Begrifflichkeitsverständnissen würde ich gerne einen Blick in die Relevanz werfen, die vielleicht auch an Beispielen festgemacht werden könnte. Und dich, Dorothee, da bitten, an einem Beispiel aufzuzeigen, warum Multimodal Literacy so wichtig ist.
Speziell in der Relevanz für Lehrkräfte finde ich sehr gut, was du jetzt gerade noch am Schluss gesagt hast, dass es ja auch um Didaktik geht. Und das kann man auch noch weiterdenken in so eine Art Metaperspektive. Wenn man sich mal das Beispiel vergegenwärtigt, wir sind in einer ganz, ja, jetzt mal fachunabhängig, in einer Lernsituation, in einer Vermittlungssituation, in der Lernende anwesend sind, in der ich vielleicht als Lehrkraft anwesend bin und in der ich auf eine bestimmte Art und Weise im Raum agiere, in der ich vielleicht spreche, in der ich Mimik und Gestik nutze und in der ich vielleicht auch noch ein Bild mit reinbringe, in der ich ein Arbeitsblatt mit reinbringe, in der ich irgendeine Art von anderem Medium, vielleicht einen literarischen Text, noch mit reinbringe. Und da merken wir sofort, dass da unglaublich viele Modi an dieser Lernsituation beteiligt sind. Und wo ich jetzt eine ganz große Relevanz auch sehe in der Auseinandersetzung von Lehrkräften oder angehenden Lehrkräften mit dieser Multimodalität ist, wir müssen uns bewusst sein, dass wir immer Gestaltende sind. Und das meine ich jetzt gar nicht in dem Sinne, wir müssen uns jetzt hier mit Mediengestaltung oder Kommunikationsdesign in dem Sinne auseinandersetzen, wie das jetzt jemand tun würde, der zum Beispiel den Katalog designt hat, von dem du am Anfang gesprochen hast, also der das jetzt studiert hat und das beruflich macht und damit sein Geld verdient. Wir sind aber trotzdem Kommunikationsdesigner in einem gewissen Sinne. Also wenn wir uns jetzt in dieses Setting hineinversetzen, sagen, was haben wir eigentlich alles didaktisch überlegt vorher? Da passiert natürlich ganz viel unbewusst, ja. Aber wenn wir darüber auch reflektieren, wie wir da die unterschiedlichen Modi eigentlich einsetzen, die wir für die Unterstützung dieser Lernsituation zur Verfügung haben, dann sind wir ja eigentlich Kommunikationsdesigner in einem gewissen Sinne. Also wir sind auf jeden Fall Gestaltende. Und das heißt, diese Tatsache, dass wir Gestaltende sind, die ist, glaube ich, auch ja eigentlich unhintergehbar. Also ich kann jetzt gar nicht sagen, nein, das möchte ich nicht sein. Ich glaube, dass wir das als Lehrpersonen immer sind. Und wenn es nur mit unserem eigenen Körper, mit unserer eigenen Stimme, mit unserer Mimik und Gestik ist. Also dann brauchen wir gedanklich noch gar nicht in den Bereich reingehen, was ist denn, wenn ich jetzt ein tatsächlich multimodales Lernmedium erzeuge, wie ein Lernvideo beispielsweise. Aber da schließen sich für mich eben gerade auch in der Beschäftigung Bild und Text jetzt gerade auch digitalisierungsbezogen wichtige Kompetenzen eigentlich an, in der Multimodal Literacy, auch in dem Produktiven. Weil wenn man mal sieht, dass durch die Digitalisierung eigentlich ja, in dieser Gesellschaft potenziell wir alle die Möglichkeit haben, durch technische Möglichkeiten an einem ja, multimedialen Diskurs eigentlich teilzunehmen, ja, und das in der großen Öffentlichkeit. Also ich kann ziemlich schnell ein Bild machen und das eigentlich global veröffentlichen. Ja, und ich bin da nicht mehr auf andere Medien- und Verbreitungskanäle angewiesen, die das für mich tun und die das vielleicht filtern. Und das ist einmal die Kommunikation, von der wir sowieso umgeben sind in unserem Alltag. Und dann wirkt sich das ja auch aus auf das, was wir als Lehrkräfte machen können. Also wir haben einfach einen Riesenpool mittlerweile an technischen Möglichkeiten, mit denen wir selbst Medienprodukte erzeugen können. Eben, wir können jetzt Lernvideos machen, wir können jetzt Podcasts aufnehmen, wir können jetzt das und das und das, interaktive Dinge machen zum Beispiel auch. Ja. Wir können, wenn wir da fit sind, mit Virtual Reality arbeiten. Und das sind alles Möglichkeiten, die wir aber auch reflektieren müssen in ihrer Gestaltbarkeit. Und wenn diese Möglichkeiten multimodal sind, ist es da wichtig, also wirklich wichtig aus meiner Sicht und vielleicht schon fast eine Basisfähigkeit für gute Lehre, sich über diese Sachen reflektierend Gedanken machen zu können. Und auch wichtig, was du gesagt hast, Mirjam, da auch miteinander in Diskurs zu treten über Bedeutungskonstruktion, weil wir dürfen auch nicht vergessen, dass das, was wir über diese Medien vermitteln, ja auch immer in einem kulturellen Kontext stattfindet. Und wir, also wenn ich jetzt was erzeuge, habe ich nicht jegliche Perspektive in meinem Kopf, die auf dieses Bedeutungskonstrukt möglich ist. Und deswegen ist auch immer der Austausch untereinander über diese Bedeutungen, die da entstehen, unglaublich wichtig.
Ich knüpfe da direkt an, weil gerade mit Blick auf gesellschaftliche Teilhabe zeigt sich ja dieses Konzept Multimodal Literacy als ein hochrelevantes für angehende Lehrkräfte, für Lehrkräfte. Wenn man jetzt den Blick wirft zum Beispiel auf Jenkins, der schon sagt, 2006 schon sagt, wir brauchen eigentlich Fähigkeiten und Fertigkeiten, die in der Schule vermittelt wird, die anders sind als das, was wir mit Lesen lernen, Schreiben lernen, Rechnen lernen und so weiter ermöglichen. Wir brauchen Fähigkeiten zu spielen, zu experimentieren, problemlösend zu denken. Und Multimodal Literacy will ja solche Fähigkeiten ansprechen und will aber auch diese problematisieren, will Möglichkeitsräume schaffen, hier sich zu trainieren, zu üben an Beispielen. Aber gleichzeitig ist es ja auch ein Konzept, was verlangt, dass Menschen sich mit verschiedenen Medieninhalten bedeutungsvoll auseinandersetzen, sie auswählen können, hier Information mit Literacy letztendlich auch betreiben können und sie neu kombinieren können, dass sie aber auch über die Grenzen der Modi hinweg Bedeutung generieren können. Und das ist etwas, was meines Erachtens sehr zentral ist, auch in der Lehrerbildung schon zu schulen, weil das etwas ist, was die Lehrkräfte ja irgendwo lernen müssen, bevor sie es anwenden. Romina, ich würde dir jetzt die Gelegenheit geben, da direkt anzuknüpfen oder vielleicht auch nochmal einen Schritt zurückzugehen und Multimodal Literacy in seiner Relevanz nochmal an einem Beispiel aufzuzeigen, mit dem du arbeitest.
Gerne, ich mache gern beides und zwar fange ich mal mit einem Beispiel an und gehe nochmal von der Metaebene, auf der ich jetzt gesprochen habe, nochmal auf die Textebene zurück und möchte ein Beispiel nennen, das ganz einfach ist und sich gut eignet, um zu verstehen, warum man eben das, was Dorothy angesprochen hat, diese Kombination oder das Spannungsverhältnis betrachten muss. Und zwar meine ich das Bilderbuch »Was ist denn hier passiert?« von Till Penzeck und Julia Neuhaus. In dieses Bilderbuch sind QR-Codes eingebettet, die zu Trickfilmen weiterleiten. Das Medium Bilderbuch geht also eine Synthese mit dem Medium Trickfilm ein. Und aus semiotischer Sicht interessiert mich jetzt, was diese Synthese ausmacht, ja, also wie die beiden Texte miteinander interagieren und wie sich im Zusammenspiel Bedeutung ergibt. Ganz salopp formuliert, bringt es also nichts, nur sich das Bilderbuch anzuschauen, ohne auch gleichzeitig die Trickfilme rezipieren zu können. Ich muss also auch filmische Gestaltungsmittel kennen, erkennen und im Zweifelsfall auch selber kompetent anwenden können, um verstehen zu können, welche Semantik transportiert wird. Und ich muss auch historisch-kulturelles Wissen einsetzen. Das habt ihr ja auch beide schon angesprochen. In »Was ist denn hier passiert?« gibt es beispielsweise eine Seite, auf der Enten diesen ganz typischen Beatles-Haarschnitt haben. Und über den Trickfilm, der eben auf dieser Seite auch eingebunden ist, erfährt man, dass es hier tatsächlich um einen Verweis auf die Beatles geht. Ja, also ich muss das aber erst erkennen können und ich muss wissen, wer die Beatles sind, mal ganz banal gesprochen, um zu verstehen, warum sich hier Bedeutung ausprägt und wie sie das tut. Zu dem zweiten Thema, warum es für angehende Lehrkräfte so wichtig ist, all diese mit Multimodal Literacy verbundenen Kompetenzen, Fähigkeiten und Fertigkeiten zu erwerben, ist, dass es einfach eine Grundkompetenz ist. Ja, also ihr habt das beide angesprochen. Das Verstehen von Texten ist jetzt aus meiner fachwissenschaftlichen Sicht die wichtigste Voraussetzung für die Planung von didaktischen Anschlusshandlungen. Also nur wenn ich den Text selbst verstehe, wenn ich seine Bedeutung entschlüsseln kann, kann ich auch guten Unterricht machen. Also auf diese banale Formel würde ich es gerne bringen. Die Semiotik stellt hierfür die fachwissenschaftlichen Grundlagen zur Verfügung. Und um multimodale Bedeutung entschlüsseln zu können und das dann didaktisch nutzen zu können, muss ich eben das Handwerkszeug der literarischen Kompetenz selber beherrschen. Man könnte jetzt noch ein Beispiel nennen, das Stefan Emmersberger auch einbezieht in einen Aufsatz. Er sagt, dass ergänzende narrative Elemente, wie es jetzt der Trickfilm wäre, den ich angesprochen habe, immer zu vertiefenden Nebenhandlungen führen können, die zum Beispiel in einer App oder in einem Trickfilm zu einem Bilderbuch realisiert sind. Das macht aber gleichzeitig auch etwas mit der Verstehensanforderung an den Text. Das bedeutet, ich muss mir anschauen, wie die Handlungslogik funktioniert und auch wie die Übernahme von Figurenperspektiven funktionieren kann, wenn es eben beide multimodalen Aspekte hier gibt. Generell gilt es also zu fragen, ob multimodale Effekte, das meine ich jetzt mit diesen Besonderheiten, ne, eher ablenken oder ob sie zur Verstehenstiefe beitragen. Und die Lernpotenziale multimodaler Texte kann ich aus meiner Sicht dann einschätzen, wenn ich eine Rekonstruktion von Struktur und Inhalt auf Diskur- und Histoire-Ebene leisten kann, wenn ich also Handlungsverläufe erkennen kann, wenn ich Figurenkonzeptionen nachvollziehen kann und wenn ich das in einem semiotisch fundierten Prozess mache, mir also die jeweiligen multimodalen Medien genau anschaue, dann kann ich auch mögliche Irritationsstellen oder ich glaube, es wird auch manchmal im didaktischen Bereich von Textverstehensproblemen gesprochen, oder Differenzerfahrungspotenzialen, dann kann ich die davon eben ableiten. Und von diesen Textverstehensproblemen oder Differenzerfahrungspotenzialen kann ich dann auf die Herausforderung eines multimodalen Textes schließen.
Das ist ja genau das, was die sogenannte Medienverbunddidaktik will. Also aus welcher Theorie man die jetzt heraus auch erschließt, ob man jetzt mit Iris Kruse arbeitet oder Frieda King oder Jossing oder Hallett oder wie auch immer. Es geht ja immer darum, die Verschiedenartigkeit der Medien zu nutzen, um einmal die Anschlussfähigkeit für Schülerinnen und Schüler zu erhöhen, die Lesefreude zu erhöhen, aber gleichzeitig auch die Bedeutungsgenerierung zu erweitern und hier die verschiedenen Modi zu nutzen, um in dieser Unterschiedlichkeit, auch wenn sie teilweise vielleicht trivial anmutet, die Gestaltung, diese Unterschiedlichkeit zu nutzen, um darüber zu sprechen, ins Gespräch zu kommen. Wie generiert sich denn Bedeutung? Wie kann ich denn aus der Darstellung Kohärenz etablieren, medienübergreifend? Wie kann ich Urteilsbildung vorantreiben? Was muss ich denn auch in Betracht ziehen, wenn ich moralisch urteile? Was muss ich aus personalisierter Sicht, was muss ich aus kultureller Sicht in Betracht ziehen? Das sind alles Fragen, die sich gerade an einem multimodalen orientierten Literaturunterricht, am Beispiel jetzt, sehr gut behandeln lassen. Und diese Kompetenzen sind aber übergreifend anwendbar. Also Text verstehen, multimodales Text verstehen, ist meines Erachtens im Literaturunterricht sehr gut zu schulen, aber fächerübergreifend zentral. Dorothee, was sind denn aus deiner Sicht auch Schnittstellen, die sich jetzt hier ergeben?
Ich wollte gerade, wenn ich darf, dieses Beispiel noch ein bisschen weiter treiben sozusagen, weil ich bin auf ein ganz spannendes Zitat gestoßen. Also ich würde damit gerne mehrere Sachen, glaube ich, machen. Also einmal auf diesen didaktischen Aspekt, also didaktische Anschlusshandlungen nochmal eingehen und dann aber auch auf, ja, vielleicht Bild-Text-Kombinationen nochmal ein bisschen tiefer, dass man sich auch vorstellen kann, wirklich in welche Dimensionen das noch gehen kann oder man es denken kann. Das Zitat, das ich gefunden habe, ist tatsächlich der erste Satz in einem Artikel über die Rolle von Typografie in Bilderbüchern. Und ich lese es einfach mal vor. Teachers and librarians recognize quality picture books when they see them. Selecting and evaluating picture books requires careful attention, not only to story and art, but also to design. Und was mir jetzt hier ins Auge springt sofort ist, da steht nichts von, wenn sie sie lesen, sondern when they see them. Ja. Und das ist, glaube ich, was wir uns nochmal vor Augen führen können. Also zwei Aspekte da drin jetzt. Der eine führt für mich jetzt in die Didaktik nochmal rein und der andere geht jetzt mal auf diesen Punkt Typografie, was für mich ein schönes Beispiel ist, wie man eigentlich Bild-Text-Verschränkungen auch denken kann. Wir haben jetzt über Bilderbuch gesprochen, was ein gutes Beispiel ist für Multimodalität. Und an dieser Untersuchung können wir ja sehen, dass die Typografie eigentlich einen ganz großen Anteil hat, nicht nur natürlich an der Leserlichkeit und Lesbarkeit, sondern auch an der Bedeutungskonstruktion in diesem multimodalen Medium. Gerade wenn wir uns diese vielfältige Art und Weise vor Augen führen, wie Schrift im heutigen und im aktuellen Bilderbuch eingesetzt wird. Ich glaube, da finden wir wahnsinnig viele Lösungen vor, die also wo auch immer wieder weiterentwickelt und Neues gefunden wird, wie man das machen kann und wie man gerade auch über Schrift kommunizieren kann. Bei Typografie können wir gut sehen, wie eigentlich Bild und Text in einem zusammenkommen, also dass Text in gewisser Weise gleichzeitig Bild ist. Und ich will mal noch ein paar Beispiele bringen, wo man sich das eigentlich mal bewusst machen oder vor Augen führen kann. Dass zum Beispiel auch, also was zur Typografie ja auch dazu gehört, in gewisser Weise das Layout, der Textsatz. Wenn wir uns mal vorstellen, wir bekommen eine Rechnung für was, was wir bestellt haben, und diese Rechnung bekommen wir in Form einer aufklappbaren Karte. Vorne ist ein Osterhase drauf und drinnen ist das Ganze in Kalligrafie und schön zentriert abgefasst, was wir jetzt bezahlen sollen und wohin wir das überweisen sollen. Ja, und jetzt können wir uns mal kurz überlegen, was das in uns auslöst und ob wir die Zahlungsaufforderung ernst nehmen würden. Ich meine, die Zahlungsaufforderung wahrscheinlich, wenn wir uns bewusst sind, dass wir das bestellt haben, würden wir das schon denken und kämen dann hier, das ist auch eine Kontextfrage, also Bedeutung im Kontext, kämen wir jetzt hier darauf, wahrscheinlich aber zu lachen oder zu schmunzeln, wenn wir das sehen oder das irgendwie für ungewöhnlich zu halten, weil wir eine bestimmte Sehgewohnheit haben, wie sozusagen das Bild Rechnung oder Zahlungsaufforderung aussieht. Ja. Und genauso haben wir auch ein Bild, wie Erzähltext aussieht, wie Roman aussieht, wie Poesie aussieht in irgendeiner Weise. Also da haben wir bestimmte Bilder im Kopf, ohne dass das jetzt schon sozusagen mit Text gefüllt sein muss, den wir jetzt lesen können. Das heißt, wir sehen Text auch. Und dann kann man sich nochmal anschauen, welche Bedeutung hat eigentlich Typografie. Ich habe zum Beispiel an unser Projektlogo denken müssen. Wir sind hier in einem Lehrerbildungsprojekt, das ja sich auf eine innovative Weise über Bildung in der digitalen Gesellschaft Gedanken machen möchte. Unser Logo ist nicht in Fraktur. Und das hat einen Grund. Also neben dem, dass es für uns mittlerweile kulturell unüblich ist, an der Universität Logos in Fraktur zu machen. Aber Fraktur ist zum Beispiel eine Schriftart, die besondere Konnotationen auch mitführt. Und wir würden dabei überhaupt nicht an irgendwas Digitales oder an irgendwas Innovatives denken. Ja. Und das ist jetzt vielleicht ein Extrembeispiel, aber das kann man sich mal bewusst machen, wenn man auch über Schrift im Bilderbuch nachdenkt. Also ich habe noch gar nicht gesagt, von wem das Zitat war. Es ist aus dem Artikel The Best Font for the Job von Thomas Finney und Leslie Colabucci. Und diese Untersuchung zeigt dann auch, wie eigentlich gerade zum Beispiel in Bilderbüchern, die historische Themen aufgreifen oder sowas, vielleicht versucht wird, so ein bisschen diese Schrift aus der Zeit oder so zu imitieren. Ja, also über solche Aspekte kann man sich, glaube ich, sehr gut Gedanken machen. Und das andere, das Didaktische, was ich daraus noch entwickeln wollte, war aus dem Aspekt, dass wir Bücher sehen. Und da kann man sich ja auch mal Gedanken machen, welche Funktion hat jetzt zum Beispiel so eine Cover-Illustration. Ich musste daran denken, dass als ich Harry Potter gelesen habe, dass es die Filme noch nicht gab, zum Beispiel. Und diese Cover-Illustration einen ganz großen Anteil von dem ausgemacht hat, was ich mir vorgestellt habe. Und wir kennen ja vielleicht, da kannst du eventuell mehr zu sagen, Mirjam, aus der Deutschdidaktik, mir ist das irgendwie bekannt, dass man zum Beispiel bei der Lektüreauswahl auch mal Buchcover abdeckt. Und die Frage ist, was macht es mit der Erwartungshaltung, wenn ich eigentlich einen Modus wegnehme, der daran beteiligt ist, welches Urteil ich mir über dieses Buch fälle, bevor ich überhaupt reingelesen habe. Ja, und eben wie stark diese Sachen tatsächlich auch Multimodalität sind, weil sie an der Vorstellungsbildung beteiligt sind.
Ja, um das einmal noch zusammenzufassen am Ende. Romina, was sind denn aus deiner Sicht zentrale Schnittstellen der drei hier verhandelten Perspektiven?
Das ist zunächst einmal, dass ich wahrnehme, auch in der Beschäftigung mit analytischen und theoretischen Auseinandersetzungen zu dem Thema Multimodal Literacy aus semiotischer Perspektive, dass es eine große Herausforderung für die Semiotik ist, die Rezeptionssituation stärker in den Blick zu nehmen, als sie es vielleicht bisher getan hat. Denn im Rahmen der medialen Partizipationskultur ist ja Literatur und Rezeption, also der Text und die Art und Weise, wie ich damit umgehe, untrennbar miteinander verbunden. Das bedeutet, dass die Person, die einen Text rezipiert, immer auch mitgestaltet. Da komme ich auch nochmal auf das zurück, was Dorothee schon gesagt hat. Denn es ist ja so, dass man in vielen multimodalen Kontexten aktiv mitgestaltet. Ja? Also das Beispiel, das ich vorher genannt habe, ist da vielleicht nicht so passend, weil ich lese eben das Buch und ich schaue mir die Filme an. Aber gerade wenn es in den Bereich des Computerspiels hineingeht oder wenn ich bei Bilderbuch-Apps bestimmte Handlungen ausführen kann, die gegebenenfalls auch verändern, welcher narrativer Weg mir gezeigt wird, oder welche Handlungslogik sich erschließt, dann bin ich ja aktiv mit dabei und gefordert. Ja? Also dann nehme ich Einfluss auf das Ganze. Und das ist so etwas, das steht für mich auch metaperspektivisch über unseren drei Disziplinen, neben der Tatsache, dass wir immer auch das Weltwissen und den kulturellen Kontext mit hinzuziehen, wenn wir auf Bedeutungskonstruktionen blicken. Und zwar den kulturellen Kontext der Rezeptionssituation als auch der Entstehungssituation. Also ein Text ist immer Produkt seiner Zeit, aber gleichzeitig bedeutet es ja auch etwas, wenn ich ihn heutzutage lese. Es ist vielleicht ein Text, der vor 100 Jahren erschienen ist, das macht einen Unterschied, als wenn ich jetzt einen Text lese, der letztes Jahr erschienen ist und der sich vielleicht tatsächlich sogar mit aktuellen Themen auseinandersetzt. Und insofern möchte ich nochmal betonen, dass die Partizipation einfach einer der Aspekte ist, die ganz, ganz wichtig sind, sowohl für die analytische Seite als, da würde ich mich jetzt mal aus dem Fenster lehnen und sagen, ich glaube auch die didaktische Seite und auch die produktive Seite. Und dieser Aspekt, den Dorothee betont hat, mit dem, dass man eben eine gestaltende Person ist, ich glaube, das wird nach wie vor fast ein bisschen unterschätzt, also sowohl im fachwissenschaftlichen, auch fachdidaktischen Kontext. Und ich glaube, dass man das noch sehr viel stärker in den Fokus rücken kann, welche Potenziale da einfach drin liegen für die Beschäftigung mit multimodalen Texten.
Ja, da würde ich gerne noch mal reingrätschen gerade, weil ich diesen Hinweis mit der Partizipation oder der Möglichkeit der Teilhabe so wichtig finde zum einen. Und auch zu dem, was können wir aus den Schnittstellen, die wir haben, voneinander mitnehmen für die Lehrerbildung. Und das ist für mich an der Stelle auch ganz stark die Bewusstmachung dessen, wenn ich ein Medium gestalte als Lehrkraft und bringe das in eine Lernsituation rein, welches Bild von Welt kommuniziere ich? Und das ist zum Beispiel was, was ich sehr stark aus der Semiotik mitnehmen kann. Die Gedanken darüber, wie Medien eigentlich ein bestimmtes Bild von Welt konstruieren und dass sie eben nicht ein Abbild der Realität sind, sondern dass sie ein Modell von Welt sind oder ein Modell von Welt zeigen und dass das auch so ist, wenn wir über sehr reale Themen sprechen. Also, dass wir in keinem Fall eins zu eins die Realität in unserem Lernvideo zeigen, so wie wir es auch in Nachrichten nicht können. Ja, dass es immer eine Art von Differenz gibt und dass wir uns über diese Entscheidungen, die wir treffen, wenn wir diese Bedeutung konstruieren, bewusst sein müssen, genauso wie wir uns in der Rezeption bewusst machen müssen, welche Entscheidung andere Produzierende getroffen haben oder welche Bedeutung zumindest da zustande kommt. Weil was wir hier auch nicht vergessen dürfen, und das verbindet, glaube ich, da auch nochmal didaktische Auswahlentscheidungen, didaktische Gestaltungsentscheidungen, dass Auswahl auch Gestaltung ist. Also welche Lektüre ich beispielsweise auswähle, gestaltet ja die ganze Lernsituation, die sich darum ergibt. Welches Bild ich für einen stummen Impuls beispielsweise wähle, gestaltet, was in dieser Lernsituation passiert, welche Vorstellungsbilder in den Köpfen entstehen, welche Modelle ich auswähle, welche Statistiken ich zeige und wie die gestaltet sind, wirkt sich darauf aus, welches Bild von Welt imaginativ entsteht. Ja? Wir haben es immer mit Vorstellungsbildung zu tun, die sich aus diesen multimodal geprägten Medien speist.
Ja, danke schön. Aus diesen drei Perspektiven lässt sich meines Erachtens auch klar herausziehen, dass es einfach ein sehr großes und sehr dynamisches Konzept ist, die Multimodal Literacy, über die wir hier sprechen. Und das ist insofern auch sehr, sehr spannend, weil es in allen drei Perspektiven meines Erachtens darum geht, zu einer multimodalen Diskursfähigkeit zu befähigen oder diese Befähigung in irgendeiner Weise zu diskutieren, darüber zu sprechen, darüber in Austausch zu kommen. Und diese Diskussion auch über die Konzeptgenauigkeit, über die Trennschärfe, die verschiedenen Aspekte, die damit reinspielen, ist eine, die noch offen ist, auch in den Fachdiskursen und die, glaube ich, auch dahingehend noch sehr viel Dynamik mit sich bringt oder auch verlangt, weil wir natürlich über Skills sprechen, die zum Teil auch einfach noch neu entstehen oder die zum Teil noch sehr unscharf definiert sind. Und gleichzeitig braucht es den Mut und die Bewusstheit darüber, dass diese Konzepte und diese Fähigkeiten, die wir mit Multimodal Literacy antriggern, unglaublich wichtig sind für angehende Lehrkräfte, aber auch für Lehrkräfte und deren Schülerinnen und Schüler, weil es ja darum geht, zu navigieren, zu interagieren, zu kollaborieren, Synthesen zu bilden. Und das lässt sich in der Lehrerbildung multimodal sehr gut lehren und lernen, aber es lässt sich gleichzeitig auch viel damit entwickeln, viel damit gestalten, was noch viele Fragezeichen vielleicht auch aufwirft. Ich bedanke mich an der Stelle ganz herzlich bei Romina Seefried und Dorothee Knapp für dieses spannende Gespräch und füge noch den obligatorischen Förderhinweis an. Das diesem Podcast zugrunde liegende Vorhaben wird im Rahmen der gemeinsamen Qualitätsoffensive Lehrerbildung von Bund und Ländern mit Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung unter dem Förderkennzeichen 01JA1924 gefördert. Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung liegt bei den Referentinnen. Vielen Dank.